Ja, das ist bei mir ist immer so ein, wenn irgendwelche Widerstände kommen, sei es in Kontakt mit Menschen oder innerlich auch, ja, es kommt relativ selten, aber es kommt doch vor, dann wird es interessant, ja.
Ah ja, na klar. Die ganzen interessanten Sachen tauchen nicht auf, wenn du dich in Meditation versenkst, weil da eliminierst du ja zwar in Kraft des Aktes des Rückzugs quasi möglichst viele Trigger Points oder ich nenne das Happy Spots, aber im Tanz, im Austausch, also mit Partner, ich sehe es mit meiner Frau,
ja, kommt das, ja.
Da weißt du, was du hast. Es ist kaum ein Tag, wo du nicht neue Nuancen schmecken darfst. Oder mit Freunden oder im Tanzen mit Menschen, die dir nahestehen vor allen Dingen. Also es ist vor allen Dingen mit den Menschen, die dir nahestehen. Also Ehepartner, Freunde, Kinder, Eltern.
Eltern sind Klassiker, ja.
Klassiker. Ich sage gerne, wenn du wirklich erleuchtet bist, dann verbringe ein Wochenende mit deinen Eltern. Das hat mal gesagt. Und dann weißt du genau, wo du gerade bist. Wenn du echt wissen willst, dann heirate, dann hast du einen 24-Stunden-Check-up über deinen Grad der Erleuchtung. Also das ist, da bin ich ein Praktiker und ich habe auch ich mag mich da nicht bescheißen, ganz einfach, oder entschuldige das harte Wort, sondern das sind die Momente, wo ich für mich nochmal doppelchecke, ob das Ruhen wirklich Ruhen ist oder ob es noch einen Trick beinhaltet, ob das noch so ein bisschen gemacht ist. Und das ist eine schöne Sache. Also das mal so für mal eine Woche ohne Tricks zu leben. Das lade ich manchmal Menschen ein, so mal ohne, im Englischen gibt es das Wort Crutches, ohne Krücke. Ja. Also wenn du aktiviert bist, dann auch mal aktiviert zu sein und nicht dich sofort zurückzuziehen, um dich wieder zu beruhigen. Oder sondern einfach mal so eine Woche ganz nackt, roh zu sein, wie es wirklich ist, dann mal so eine Bestandsaufnahme, so Double-Check, wie ist denn mein System gerade wirklich? Und mal kein Advaita-Buch lesen und mal keinen Satsang besuchen und nicht in YouTube dir irgendeinen Videoclip reinpfeifen, sondern mal eine Woche lang nur du sein. Da kriegst du einen echt deutlichen Eindruck des Zustandes deines Nervensystems. Gar nicht so sehr deines Bewusstseins, sondern mehr, wie dein Körper organisiert ist, ob der wirklich schon durchruht oder ob der noch beruhigt werden muss. Also ich meine, das ist muss jeder für sich selbst entscheiden, aber das ist einfach eine schöne Möglichkeit für die Mutigen unter den Zuschauern, mal einen kleinen Reality-Check durch.
Wie sollte das dann in der Praxis laufen? Ich beispielsweise habe einen Job mit viel geistiger Arbeit und verliere mich darin sehr oft. Also ich richtig merke, ja, eine halbe Stunde, die ist einfach so weg, ja, weil da konkrete Themen zu lösen waren. Ist das das richtige Setup für so einen Reality-Check oder gibt's da
Ich sag mir, es gibt nichts Besseres als normales Leben. Wenn du wirklich wissen willst, also deswegen tue ich Menschen weder ermutigen, ihre Umstände zu verlassen oder sondern lebt ein normales Leben, habt euren Job, verdient euer Geld, habt eure Ehe, habt die Kinder, weil das ist all das, was es alles zeigt. Also down to earth. Was für mich, und es mag immer wieder darauf hinauslaufen, lieber Reinhold, ist, dass wenn wir uns verlieren, was da wirklich stattfindet, ist ja, dass unser Nervensystem, unser Körper nicht mehr nachkommt, die Informationen zu verarbeiten, die es aufnimmt. Okay, das ist, wenn man das Wort ich verliere mich, wenn wir das einfach mal auseinanderdröseln, was tatsächlich passiert ist, zu viel Information kommt rein und das System kann es nicht mehr verarbeiten. Das heißt, es schaltet ab auf Überleben. Also was physiologisch da passiert und neurologisch passiert, ist, dass das System von Offenheit sich auf die rudimentärsten Überlebensmechanismen zurückzieht und nur noch funktioniert. In diesem Funktionieren, was da passiert ist, das wurde auch vielfach wissenschaftlich bewiesen, ist, dass der Körper und nicht mehr Zugang zu bewussten Entscheidungen hat, sondern nur noch auf Automatik läuft. Das heißt, wir werden unbewusst. Bewusstsein ist eigentlich ein Luxus. Für den Körper ist Bewusstsein ein Luxusartikel, weil der Körper braucht zum Überleben kein Bewusstsein, sondern er kann auch ganz physiologisch ganz einfach überleben, wie ein Roboter. Das heißt, wenn das System zu viele Informationen aufnimmt, also ein Bedrohungsgefühl entsteht, schaltet das System automatisch auf Überlebensmodus, kann sich auch nicht mehr erinnern, zum Beispiel, ich weiß nicht, in Stresssituationen haben wir kaum mehr Erinnerungen zum Beispiel an, ach, da ist doch sowas wie Bewusstsein oder sowas, sondern wir reagieren ziemlich mechanisch. Du weißt, was ja, ich meine? Ja. Genau. Ja, ja. Und das sind Abläufe, wo der Körper sagt, ich brauche jetzt alle Energie, um diese Informationsfülle zu handeln, und alles, was ich nicht zum Überleben brauchte, wird einfach ausgeschaltet, temporär. Dazu gehört Bewusstsein, dazu gehört Genuss, dazu gehört Gefühlen, sensibles Reagieren, Wahrnehmen. Das sind alles für Überleben nicht zwingend notwendige Mechanismen, sondern was es heißt, der Körper muss weiterleben, also reine Überlebensfunktion. Deswegen habe ich festgestellt, das, was im Alltag am allerbesten funktioniert, so simpel es klingt, slow down. Verlangsamt das einfach. Also wenn du also merkst, schon die ersten Reaktionen, wo dein System in so ein Überwältigungsgefühl kommt, overwhelm, also das heißt, zu viel kommt rein und es kann nicht mehr verarbeitet werden, mach eine Pause. Und die Pausen kann heißen 3 Sekunden, 4 Sekunden. Einfach mit dem Körper wieder in Verbindung zu kommen, um dann aus dieser Verbindung mit dem Körper wieder weiterzumachen. Weil wenn wir diese Pause nicht machen, dann akkumuliert sich das, und das fühlt sich dann nach einer halben Stunde, wie du richtig sagst, wie, ich habe mich verloren, ja, wo war ich denn jetzt? Du warst nicht weg, du warst da, aber der Körper hat alles ausgeschaltet, was für das Dasein nicht notwendig ist. Und das Erste, was es ausschaltet, ist Bewusstsein. Das heißt, du bist da, aber du bist dir nicht mehr bewusst, dass du da bist. Es fühlt sich also retrospektiv an, ja, wo war ich denn? Du warst natürlich da, aber du warst dir nicht bewusst, dass du da warst.
Du merkst den Körper nicht mehr, ne? Da bist du in irgendwelchen Themen. Ja, du bist in irgendwelchen Themen da drin, und okay.
Du beschreibst es ja auch gerade sehr schön. Und alleine, dass du es beschreiben kannst, zeigt ja, dass du dir diese verschiedenen Zustände, wenn man mal so will, bewusst bist. Also entscheidend ist ja jetzt nur herauszufinden, was passiert denn in dem Augenblick, wo das Rad plötzlich anfängt, in diese Schleife zu gehen. Und das funktioniert am besten, indem du, und das habe ich gelernt, hat mich viele, viele Jahre gedauert, Pausen einzulegen. Sekundenpausen, also mich zu verlangsamen. Das ist natürlich gar nicht so einfach, weil das Thema Verlangsamung hat sehr viel mit der Art und Weise zu tun, wie wir gelernt haben, Verbindung herzustellen, uns verbinden, also sich connected zu fühlen. Es ist aus der Sicht des Babys zum Beispiel wichtig, dass wir Verbindung erleben. Und in der Generation, wo wir geboren wurden, du bist vielleicht ein paar Jahre älter als ich, ist zum Beispiel das ganze Thema Mutter-Kind-Verbindung, also im Englischen Mother-Child-Bonding, was in den 80er Jahren entdeckt wurde, wie wichtig das ist für die Entwicklung des Nervensystems. Gab es in unseren Zeiten noch gar nicht. Das heißt, in unserer Generation, und du siehst ja auch viele Sucher, wenn du heute in die Satzbanken gehst, das sind meistens Leute in unserem Alter, also 40, 50, 60. Die kommen alle aus einer Generation von einem sehr hohen Grad von Nichtverbundenheit. Nicht, weil die nicht verbunden sind, sondern weil die Art und Weise zum Beispiel, wie wir geboren wurden, das nicht hergestellt hat. Ich habe da lange mal recherchiert, warum zum Beispiel eine bestimmte Altersgruppe sozusagen predominant sich spirituell beschäftigt.
Ich dachte bisher, das hängt eher mit einer Midlife-Crisis zusammen.
Nein, in der Midlife-Crisis wird nur der Verbindungsverlust sichtbar. Ich habe heute früh mit Freunden, die wir gerade so Gästen hier haben, habe darüber gesprochen, und als Mann, das kann ich dir auch aus eigener Erfahrung berichten, ist es ganz interessant, dass als Information, ich kann mir vorstellen, dass die Zuschauer da ganz interessant für die ist. Ich habe vor kurzem etwas Interessantes an Informationen zugespielt bekommen, die Folgendes besagte. Und das erklärt alles, was du gerade sagst und was wir gerade besprochen haben. Dass auch physiologisch der Körper, mit einem bestimmten Maß an Adrenalin ausgestattet. Adrenalin ist das Hormon und die Energie, die in unserer Psyche als Wille auftaucht. Ich will. Das ist Adrenalin gesteuert. Also zum Beispiel sich durchzusetzen, sich zu etablieren, das Leben aufzubauen, eine Familie zu gründen, seinen Weg zu gehen, sich zu etablieren in seinem Beruf und all die Dinge. Das ist ja ein Willensakt. Jeder Mensch weiß, wie viel Willen das ein Studium zu beenden, einen spirituellen Weg zu beenden, wie viel Willen das manchmal erfordert. Und Willen ist auf der physiologischen Ebene extrem viel Adrenalin. Mhm. Und unser Körper hat eine bestimmte Menge an Adrenalinvorrat und der ist im Normalfall, reicht der ungefähr bis zur Mitte des Lebens. Also ungefähr bis 40, 45. Das ist die Zeit, okay, die normalerweise im Leben auch etabliert sind. Also da haben wir das Studium abgeschlossen, den Eltern abgenabelt, wir haben unsere eigene Familie gegründet, wir haben unseren Job, wir wissen, was wir wollen, wir wissen, was wir nicht wollen. Also das ist da, wo du deinen Lebensaufbau hinter dir hast und dann beginnt eine andere Phase. Und bis dahin reicht dieser Adrenalinvorrat. Der wird auch nicht wieder aufgefüllt. Was jetzt passiert ist, dass Adrenalin und dieses Willen, ist zum Beispiel Leben zu pushen, zum Beispiel dich zu pushen, Dinge zu pushen, das ist etwas, was in unserer Psyche oft auch als Vehikel benutzt wird, um zum Beispiel Verbindung herzustellen. Also ich mache Verbindung, ich treffe dich, ich bemühe mich um Verbindung. Und dass, wenn dieser Adrenalinvorrat aufgebraucht ist, plötzlich diese Ressource nicht mehr da ist. Was dann passiert ist, dass all das, was bisher unverbunden ist, also was quasi überlagert wurde mit Pushen, also mit Aufbauen, weil das war nun mal vorgesehen fürs Leben, das fällt dich weg und du fällst plötzlich in eine Unverbundenheit. Das wird dann erlebt als Depression, als ich habe eigentlich gar nicht, was war denn, als Sinnlosigkeit, also Midlife Crisis würde man das heute nennen. Aber was es tatsächlich ist, dass all das, was noch nicht integriert ist, also was unverbunden blieb, weil die Energie gar nicht dafür benutzt wurde, sondern es wurde ja zum Aufbau benutzt, das wird jetzt plötzlich sichtbar und wir fangen an, an allem zu zweifeln. Wir können nicht mehr zurückgreifen auf den Push, das funktioniert nicht mehr, habe ich auch versucht. Ist mir plötzlich wie, dass wir einen Stöpsel rauszieht. Und ich wusste, weil es war alles zu dem Augenblick. Und was eigentlich die Einladung des Lebens ist in dieser Phase ist, statt die Dinge geschehen zu machen, die Dinge geschehen zu lassen. Dazu brauchst du aber Ruhe. Musst du lernen zu ruhen. Und Ruhen hat substanziell damit zu tun, wie verbunden ich mich fühle. Denn unser Nervensystem braucht Verbindung, um sich sicher zu fühlen. Und wenn ich mich nicht verbunden fühle, kann ich fast nicht ruhen. Das ist wie, als wenn ein Junkie nicht genug Nahrung bekommt. Also diese Midlife-Krise ist eigentlich eine Einladung, zu gucken, wie ich im Leben bisher Verbindung aufgebaut habe, durch was ich Verbindung erlebt habe. Zum Beispiel Männer neigen dazu, Verbindung zu erleben, indem sie zum Beispiel Ziele haben. Ich habe mich zum Beispiel mit dem Leben besonders verbunden gefühlt, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich meinen Einsatz dafür gegeben habe, das Ziel erreicht habe, und dann habe ich gesagt, wow, da hatte ich einen Moment von Zufriedenheit, von Verbindung. Das ist klassisch. Frauen haben das auch. Aber wenn das sozusagen rein physiologisch nicht mehr zur Verfügung steht, weil Ziele heißt Adrenalin, ich push mich, ich gehe jetzt weiter. The only way is up. Wenn das aufhört, beginnt jetzt dieses Verbindungslosigkeitsgefühl drunten aufzutauchen, dass diese Verbindungen quasi nicht natürlich da waren, sondern sie sind gemacht worden durch Aktivität. Und das, dieses ganze Szenario, das ist das, was wir dann auf einer oberflächlichen Ebene als Midlife-Kreise erleben, dass die alten Mechanismen nicht mehr greifen, aber wir nicht verstanden haben, dass es gar nicht darum geht, eigentlich das Leben jetzt verbinden zu lassen und dass das Leben sich mit uns verbindet, statt dass wir uns mit dem Leben verbinden. Also es ist eine ganz tiefe Auseinandersetzung mit all dem, was in den Satsangs geteacht wird, aber auf einer ganz gelebten Ebene. Und da muss ich sagen, da war ich ganz schön überrascht, wie viel ich davon, benefited, wie sagt man im Englisch-Deutschen,
profitiert habe
von den Entdeckungen, dass mir das erlaubt hat, durch diese Phase durchzugehen, obwohl es wirklich, also ich weiß nicht, ob es nochmal kommt, aber vor 2-3 Jahren hat es mich da echt aus den Schuhen gehaust, weil ich konnte plötzlich, habe diese Ressource nicht mehr gefunden. Wille war mein Ding. Push. Mhm. Also hat für mich neu Licht auf das Thema Midlife-Crisis oder Lebenskrise gegeben, wo dann viele Menschen dann spirituell interessiert werden, aber eigentlich suchen sie nach Verbindung. Sie suchen nach einem neuen Weg, Verbindung zu erleben, der nicht mehr auf Aktivität beruht, der nicht mehr auf Pushen beruht.
Das trifft sich ganz gut mit der Meditationstechnik und Systematik, der ich da gefolgt bin eine Zeit lang, ja, oder wie auch immer. Ja. Also das läuft alles zusammen. Ja. Das ist ein schlüssiges körperliches Modell jetzt dazu, ja, oder eine Erkenntnis einfach.
Ja, und gelebte Weisheit und zu merken, aha, was passiert denn da, und das auch aus einem größeren Zusammenhang zu sehen, weil wenn wir in diesen Krisen drinstecken, dann erleben wir das ja als wahnsinnig dicht und sehr substanziell. Sich da so ein bisschen zu distanzieren und das von so einer weiteren Ebene, von so einer größeren Landkarte aus zu betrachten, das gelingt uns ja erstens sehr selten und oft auch nur, wenn wir dann wieder ruhen. Und deswegen teile ich das auch so, dass Menschen, die vielleicht sich in diesen Phasen bewegen, auch Zugang dazu haben, dass sie eigentlich gar nicht in der Krise sind, sondern dass die Biologie jetzt sagt, so, jetzt habt ihr euren einen Teil des Lebens gemacht, jetzt ist was anderes dran. Dafür brauchst du kein Adrenalin mehr, aber was du brauchst zum Beispiel für ein tieferes Empfinden von Leben, ist zum Beispiel andere Sachen, Serotonine, bestimmte andere physiologische Dinge, die das Leben ruhen zum Beispiel, erlaubt das System. Da werden andere Hormone ausgeschüttet, die uns sensibilisieren, die uns fühlen lassen. Das ist ja eine ganz andere Vibe. Und diese Einladung ist quasi, Verbindung jetzt zu gestatten, statt Verbindung herzustellen. Das ist für mich die Haupteinladung, oder nicht mehr zum Leben hinzugehen, sondern das Leben auf dich zukommen zu lassen. Und wenn du ältere Leute hörst, die dann das alles hinter sich haben, die sagen, ja, ich kann mich noch erinnern, vor 20 Jahren, da bin ich noch hinterher gewesen, aber jetzt kann ich es auch nicht zukommen lassen. Ich meine, das ist...
Ja, ja.
Aber das weist ja nur genau auf diesen Veränderungsprozess hin. Der hat also gar nicht so tiefe psychologische oder geradezu spirituelle Dimensionen, sondern ich glaube, das ist ganz normal, wie Leben funktioniert und wie unser Organismus sich reguliert und wie er auch seine Ressourcen verbraucht, aber auch neue Ressourcen aufbaut. Und wir haben so wenig Ahnung darüber, weil wir so im Kopf sind und auch verspeistigt sind, auch verspiritualisiert sind, leider, in unserer heutigen Zeit, dass es im Körper zu sein, im Körper zu ruhen und sich da wirklich wohlzufühlen und den Körper zu lesen und auch mit ihm zu tanzen, zu schmecken, das haben wir irgendwie verlernt. Und vielleicht ist das ein Beitrag dazu, da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und es ist nicht, dass ich Körperarbeit mache, sondern es ist die Einladung, das Bewusstsein in den Körper fallen zu lassen, so dass Bewusstsein sich verkörpern kann. Das ist quasi meine...
Das macht aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr viel Sinn. Also das war für mich auch eine große Entdeckung in meinem Leben, den Körper zu spüren überhaupt mal so richtig, die Lebendigkeit zu spüren. Ja. Und dann auch zu spüren...
Auch dort zu spüren, wo er nicht lebendig ist, weil wir sind lebendig.
Genau.
Und es gibt auch viele Bereiche, also ich war für mich zum Beispiel über Jahre lang erstaunlich, wie in bestimmten Situationen, dass ich nicht viel gefühlt habe. Dass ich eigentlich ziemlich erstarrt war, was darauf hinwies, dass mein System noch unter subtilen Schockzuständen litt, die so gewohnt waren, dass ich sie gar nicht wahrgenommen habe. Also die eigene Lebendigkeit zu erleben, aber auch die eigene Nichtlebendigkeit bewusst zu erfahren und dem Körper zu erlauben, das selbst zu regulieren, statt daran rumzudoktern und rumzudrehen, weißt du? Also das da lernt das System, was ich heute Selbstregulation nenne. Wo es sich selbst ins Gleichgewicht bringt.
Ja, denn die Chance zu geben, dass es da hinkommen kann, ne? Das macht es selbst, ja.
Ganz klarer Prozess, der alles, was es braucht, ist Zeit, also Langsamkeit und Aufmerksamkeit. Nicht zu viel Aufmerksamkeit, das ist wie, sondern nur ein bisschen. Weil manchmal sehe ich auch so fast eine Manie in spirituellen Suchern, dass die sich damit so viel Aufmerksamkeit selbst traktieren geradezu, statt einfach mal locker lassen von sich selbst. Also sich auch mal nicht beobachten und mal nicht ständig nachzugucken, was ist, dem Nervensystem auch mal eine Pause zu gönnen von der eigenen Selbstbeobachtung. Das sind alles wichtige Dinge. Und Buddha sagte mal, da gibt es einen ganz berühmten Spruch von Buddha, und der passt gerade so rein, der sagte mal, was uns auf unseren Reisen weiterbringt, sind die Pausen. Was mich auch weiterbringt, sind die Pausen. Und eine Pause heißt auch mal locker zu lassen von all dem. Mal nicht einen Satz anzuschauen, mal nicht sich zur Meditation hinzusetzen, sondern einfach nur mal draußen setzen in die Sonne und mal einfach nichts tun. Dem Nervensystem zu erlauben, inaktiv zu sein. Auch nicht von der eigenen Beobachtung, von der eigenen Aufmerksamkeit manchmal auch traktiert zu werden oder gefoltert zu werden. Das ist wie, als wenn du ein Kind, wenn ein Vater oder eine Mutter ihr Kind ständig beobachtet. Das Kind wird irgendwann mal sagen, Mensch, lass mich doch mal. Der Körper ist ja wie ein Kind. Und wenn es nur die ganze, wenn der mal atmen darf, wenn der einfach mal sein darf, wenn er mal nichts tun muss, dann ist der sehr glücklich. Und da lernt der am meisten. Das ist das, was Buddha sagt. Das, was und die Pause. Und das halte ich für besonders wichtig.
Ja, bei mir ist das so, dass da bei dem Meditieren, da ging es in den ersten Zeiten, ging es ja darum, den Verstand zur Ruhe zu bringen, ja, dass da nicht mehr so viel Lärm ist. Und wenn das aber mal sein kann, ja, dann plötzlich passiert das, was du eben beschrieben hast. Ja, dann ist da keine Aktivität und dann zeigt sich oft irgendwas. Ja, das ohne Zwang, ja, ohne dass da überhaupt etwas getan zu werden braucht.
Genau. Das passiert von alleine. Wenn wir es einfach mal sein lassen, wenn wir den Körper sein lassen, wenn wir die Psyche sein lassen, wenn wir mal alles sein lassen, mal alles wegräumen mal, wenn die Bücher mal ins Regal stellen, das Internet mal nicht auf YouTube schalten, sondern einfach und dann mit Neugier empfangen, den Körper auf uns zukommen lassen, sodass er uns zeigen kann, was er denn eigentlich wirklich erlebt und was er auch erleben möchte. Weil in der Art und Weise, wie wir sind, wird, ohne dass wir es merken, unterdrücken wir auch ganz viel. Mhm. Also mit bester Absicht. Alleine sich selbst zu beobachten kann ganz also unterdrückend sein, dass ich also durch das reine Beobachten Dinge leicht wegdrücke. Dass sie eben nicht, wie du gerade so schön sagst, sich mal zeigen dürfen, so wie sie sind. Und es ist überraschend, was ich zeige, weil sich oft Dinge zeigen, die ich noch nie gesehen habe.
Klar.
Oder die ich ganz anders gesehen habe, weil ich eine bestimmte Perspektive hatte, die sozusagen wie ein Filter fungiert hat, statt der Sache einfach mal unvoreingenommen zu begegnen. Und da beginnt für mich gelebtes Advaita oder da hört für mich dann auch eigentlich Philosophie und dieses ganze Teaching auf.
Sondern das hört alles auf, ja.
Das hört, du verlässt auch diese Advaita-Welt und diese Non-Dual-Welt, sondern du lebst als Bewusstsein, als und du würdest es noch nicht, ich würde es heute noch nicht mal so nennen, das ist so natürlich, dass ich dem noch nicht mal ein Wort einen Namen geben würde. Das ist ja, irgendwie, das jedes Wort macht es, stilisiert es zu etwas, was es nicht ist.
Naja, es ist einfach, das ist noch nicht mal, ich würde noch nicht mal sein sagen, ja, also das ist so weit.
Eben, es ist einfach, wie es ist.
Es darf das sein, was ist, und es braucht keinen Namen, das ist, ja, fertig. Ja.
Auch den Mut zu haben, auch die Schönheit und auch, ich meine, ich liebe, ich verdanke dieser Philosophie oder was man Advaita Vedanta und Satsang und auch meinem Lehrer. Ich meine, ohne den, ich weiß gar nicht, wo ich gelandet wäre. Ich bin zutiefst dankbar für alles und trotzdem den Mut zu haben, auch das hinter dir zu lassen und deinen eigenen Weg zu gehen und nur noch mutig mit eigenen Augen zu schauen, auch nicht mehr gefiltert durch diese ganze Terminologie und durch die Worte, ist es jetzt echt, ist es nicht wahr, das ist ja alles, das sind ja alles noch Versuche, Referenzpunkte zu haben. Ist es jetzt non-duale Sprache, ist es nein, ist es duale Sprache, das sind ja alles noch artifizielle Referenzpunkte, die darauf hinweisen, dass ich mir das selbst noch nicht abkaufe. Aber wenn ich meiner eigenen Erfahrung nur noch vertraue, dann brauche ich diese ganzen Referenzpunkte nicht mehr. Dann mag es non-duale Sprache sein, es mag nicht mehr non-duale Sprache sein, es mag nicht weiter sein. Who cares? Wen kümmert
genau.
es? Und da bist du frei. Da sind wir frei. Wenn wir auch das hinter uns lassen können, mit Achtung, mit Würde, mit tiefster Dankbarkeit. Und ich meine, Papaji hat es so schön gesagt, er hat gesagt, ich habe es zu einem bestimmten Ort gebracht und jetzt seid ihr dran, jetzt geht weiter, don't stop. Oder Buddha hat gesagt, never stop, keep going, geht weiter. Und ich leider sehe ich immer wieder, dass auch Lehrer und auch Menschen, die sich sehr dieser Philosophie hingezogen fühlen, dann da auch leider hängen bleiben in der Terminologie, in der Sprache und dann fängt das an, auch tot zu werden. Dann ist es eigentlich nur noch eine Wiederholung von bereits Vorgekautem und es verliert eigentlich diese Schönheit des frisch Entdeckten. Und ich bin da passioniert, irgendwie immer wieder das für mich neu zu entdecken, jeden Morgen. Und mich dann nicht auf Entdecktem auszuruhen, das fühlt sich tot an. Das ist dann irgendwann schaler wie Wein, der zu lang stand.
Es kommt ja auch immer was, ne? Wenn man diese Momente hat, wo das Wahrnehmen geschieht. Ist ja auch kein Wahrnehmen mehr. Das heißt, dann erfüllen sich diese ganzen Sprüche wirklich. Und zwar in der simpelsten Situation einfach beim ruhigen Sitzen. Und da kommt immer irgendwas. Irgendwas kommt da. Ne?
Aber dieses gemeinsame Ruhen, wo wir wissen, dass wir schon verbunden sind, wo wir nichts tun müssen dafür, wo wir nicht uns bemühen müssen, wo wir nicht smart sein müssen. Ruhen, wo wir wissen, wir sind schon verbunden. Nicht diese New Age Verbindung, alle, wir sind alles eins, sondern wo wir schon verbunden sind. Und dann können wir uns zusammen da hineinfallen lassen und das miteinander genießen, ob wir dann reden oder nicht. Das ist dann nur noch der Zuckerguss auf der Torte.
Die Ruhe ist viel schöner als das Reden im Moment. Ja.
Ja. Ja. Sehr schön.